Ich habe mal gelesen, man ist niemals zu alt, um etwas Neues oder wenigstens dazu zu lernen. Deshalb habe ich mich auch gemeldet zu diesem Homiletik-Seminar. Und ich freue mich schon auf die Beurteilung im kleinen Kreis oder auch im großen, ob es denn am Ende auch was gebracht hat. Im Alter sich zu verändern ist, denke ich, schwieriger als in jungen Jahren. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Auch diesen Spruch gibt es. Ja, wir haben gesungen, Fleisch gewordenes Wort des Vaters. Und ich möchte in unserer Bibellese weiter fortfahren. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, wenn ihr noch das Lesezeichen drin habt, können wir gleich weiterlesen im Vers 14 bis 18. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir vor, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, Johannes bringt in diesen letzten vier Versen des Prologes oder auch des Vorwortes noch einmal eine Zusammenfassung des vorher Geschehenen. Der Leser, der soll von der enormen Tragweite der Botschaft überzeugt werden und ganz einfach hungrig gemacht werden. Was jetzt noch kommt, darüber möchte ich mehr erfahren. Da muss ich einfach weiterlesen. Johannes hat ja diesen Brief ziemlich spät geschrieben. Es wird vermutet, nach seiner Verbannung auf Patmos in Ephesus hat er dieses Evangelium geschrieben. In einer Zeit auch beginnender Verfolgung, und da sagt er selbst im Kapitel 20, Vers 31, warum er das eigentlich geschrieben hat. Diese Verse aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und auf das ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ja, und er beginnt, und das Wort, ein Bindewort, und er nimmt hier ganz eindeutig Bezug auf den Anfang des Evangeliums, weil er hier ist dreimal von dem Wort geschrieben. Ja, und bevor unsere Welt überhaupt existierte, gab es schon das Wort. Das Wort, Jesus Christus, ist im Anfang und durch ihn ist alles geschaffen. Die Propheten, die bringen Gottes Wort. Aber er, Jesus, ist es selbst. Und das Wort wurde Fleisch, also nicht nur Fleisch, sondern auch Haut und Knochen gehören dazu. Der Offenbarer tritt in die Mitte der Menschen und wird ihnen gleich. Ein schwaches, hilfsbedürftiges Kind. Es gibt ja das Münsteraner Lied, wo es heißt, schönster Jesu, und dann in einem Vers, Gottes und Mariensohn. Gottes Sohn und der Menschensohn. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Ein Mysterium, ein Geheimnis, das wir mit unserem Verstand eigentlich nicht erklären können. Und dessen Tiefe sich erst dem Glaubenden erschließt. Johannes berichtet nichts über die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn. Gott wird Mensch. In Matthäus und Lukas können wir das nachlesen, vielleicht in einem Stall. Obwohl das so nicht in der Bibel steht. Aber die Krippe könnte ein Hinweis sein, dass es in einem Stall war. jeden Fall war es keine private Entbindungsklinik mit Hebamme, Arzt, Schwester und sterilen Hilfsmitteln. Unser Herr war schon von Anfang an Gefahren ausgesetzt, einfach sich zu infizieren in diesem Umfeld, wo er geboren wurde. Und dass er ganz arm war, in Armut geboren, das sagt die Schrift uns eindeutig. Dann heißt es weiter, also das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er war ein Mensch wie wir, mit allen Unwägbarkeiten des Lebens, aber eben ohne Sünde, ohne Schuld. Jesus wuchs ganz normal auf, jedes Kind damals oder heutzutage, mit seinen Geschwistern, den leiblichen Stiefgeschwistern. Er besuchte wahrscheinlich die Schule und ging später bei seinem Vater in die Lehre, lernte den Beruf eines Zimmermanns. Er wohnte, arbeitete und lebte unter den Bürgern seiner Heimatstadt Nazareth. Und dann sagt Johannes diese Aussage, und wir. Er meint sicher sich und die anderen Jünger. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Einst wurde die Herrlichkeit Gottes verhüllt durch die Wolke. In 2. Mose 33 bittet Mose Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das ist das, was wir alle wollen. Was die Menschen eigentlich heute umtreibt in unserer Zeit. Sie wollen Gott sehen. Sie wollen etwas vor Augen haben oder in die Hand nehmen. So wie Thomas erst glauben konnte, als er Jesus betastet hatte. Und Gott sagt, ja, Gott sagte aber, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein und mich erbarmen. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das sagt Gott Mose, dem Knecht Gottes. Aber Johannes, er bekennt hier, wir haben ihn gesehen in seiner Herrlichkeit. Er war mit Petrus und Jakobus auf dem Berg. Dort wurde der Herr Jesus verklärt. Er wurde umgewandelt. Er bekam eine andere Gestalt und unterhielt sich mit Mose und mit Elia. Die Jünger waren begeistert. Und hier bringt er es zum Ausdruck, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Andere haben es auch gesehen, zum Beispiel die Hirten auf dem Feld in Bethlehem. Da heißt es in Lukas 2, Vers 9, und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe. Zweimal hier die Rede von Herrlichkeit. Die Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, haben Gott gesehen in seiner Herrlichkeit, haben etwas gespürt davon und haben es auch weitererzählt, nicht für sich behalten. Da war Johannes nicht dabei. Und doch bekennt er hier, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Eingeboren hier im Zusammenhang von Einziggeborenen. Gott hat nur diesen einen Sohn, auch wenn Jesus Stiefgeschwister hatte. So wie schon Gott dem Abraham sagte, nimm deinen einzigen Sohn, den du hast, und geh auf den Berg Moria, um ihn zu opfern. Da war noch der Ismael da. Nein, sagt Gott, den meine ich nicht, deinen einzigen Sohn, den Isaak. Und Gott hatte auch nur diesen einzigen Sohn. Wo er auch das bestätigt im Lukas 3, Vers 21, und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. gefunden. Gnade und Wahrheit. In Jesus kam Gottes ganzes Heil und Gottes ganze Wahrheit zu den Menschen. Jesus enthüllt durch sein Wesen, sein Wort und sein Erlösungswerk die vollkommene Wahrheit. Die Wirklichkeit Gottes, die sich in seinem Reden und Handeln als absolut zuverlässig erweist. Die Wahrheit allein, ohne Gnade, die kann hart sein, kalt und unbarmherzig. Wenn wir jemand die Wahrheit sagen ohne Liebe, dann kann das sehr frustrierend sein. Dann können wir eher einen Menschen verlieren, als ihn zu gewinnen. Die Wahrheit aus dem Gesetz, die kennt keine Gnade. Wir hatten es vor einigen Wochen die Bibelstunde betrachtet im Johannesevangelium. Jesus und die Ehebrecherin. Hier kommt die Gnade trotz der schonungslosen Wahrheit zum Vorschein. Die Wahrheit wird genannt, aber die Gnade gehört dazu. Denn Gnade hat ja auch noch den Sinn von Geduld, Gunst und Herabneigen. Die Ehebrecherin darf das erfahren, die Gnade Gottes, bei aller Härte der Wahrheit. Die Gnade Gottes ist eine Macht. Sie wird fertig mit uns, mit unseren Unzulänglichkeiten. Sie überwindet und hält uns. Dann gibt es hier einen Einschub, der glaubwürdige Zeuge. Ein Einschub in diesem Hymnus des Prologs mit Hinweis auf das Zeugnis Johannes des Täufers. Er sagt es ja auch in den nachfolgenden Versen und weist hin auf das Lamm Gottes. Sagt seinen Jüngern, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes der Täufer zeugt von ihm. Und er sagt, der nach mir Kommende ist vor mir. Ein Satz, der ist nicht einfach zu verstehen. Ein Hinweis, dass durch Jesus alles geschaffen wurde. Dass er lange vor Johannes dem Täufer ist und war. Es ist auch ein Meisterwerk der Übersetzung. Und jeder Deutschlehrer würde hier diesen Satz sofort rot anstreichen. Denn Johannes spricht zuerst in der Zukunft, dann in der Gegenwart und schließlich in der Vergangenheit. Ein Satz nicht einfach zu verstehen. Und auch das erschließt sich eigentlich nur dem Glaubenden. Jesus ist nach Johannes dem Täufer geboren. Doch sagt dieser in prophetischer Sicht, dass Jesus schon lange vor ihm existierte. Weiter heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Der gläubige Mensch schöpft seinen wahren Reichtum aus der unerschöpflichen Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die er uns zuwendet und erschöpft aus der Liebe, die er uns ins Herz gießt. Den Kindern des neuen Bundes ist auch die Kraft zu einem Leben in Gott gegeben. Gott sagt uns in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Dann heißt es weiter im Vers 17, das Gesetz und Mose, ein Hinweis nochmal auf die Gesetzgebung am Berg Sinai, den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. Das Gesetz wird hier dem Evangelium gegenübergestellt. Und Jesus hat ja das Gesetz nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Das Gesetz wird nicht einfach vom Evangelium abgelöst, beides gehört zusammen. Mit der Gesetzgebung am Sinai erhielt das Volk eine Richtschnur, an der sich alle Gebiete des öffentlichen, privaten und des geistlichen Lebens orientierten. Die Gnade ist die Tür aus dem Gefängnis der Sünde in die Gemeinschaft mit dem barmherzigen Gott. Niemand hat Gott jemals gesehen. Gott ist nicht sichtbar. Gott ist Geist. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Wie war es am Anfang der Schöpfung? Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, beim Wehen des Abendwindes. Gott und seine Schöpfer im Gespräch. In Gemeinschaft bis auf diesen Tag, wo sie von den verbotenen Früchten gegessen hatten. Der heilige Gott konnte keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Seit dieser Zeit ist er für uns unsichtbar. Als ein verborgener Gott erschließt er sich in der Heilsgeschichte durch inspirierte Seher, Propheten, durch Erscheinungen, Gesichter, Träume und Wunder. Der Prophet Jesaja sah zum Beispiel etwas. In Jesaja 6, Vers 1 können wir das lesen, wo es heißt, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Throne und die Säume füllten den Tempel. Seraphim standen oben über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihre Angesichter, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Ja, Jesaja hat auch etwas gesehen von der Herrlichkeit Gottes und sagt es uns hier weiter in seinem Buch. Der Sohn im Schoß des Vaters, auch ein Hinweis auf Sprüche 22, Vers 11, wo es heißt, wo das Wort der Messias Schoßkind beim Vater war, Tag für Tag seine Wonne. Der Schoß im übertragenen Sinne, das Innere des Leibes oder auch als Mutterleib bezeichnet. Dort war der Herr. Er war in Gott. Wir kennen noch einen anderen Schoß. Der Herr Jesus berichtet davon, von dem Reichen und dem armen Lazarus und beide starben. Und Lazarus wurde getragen in Abrahams Schoß. Also hier ist der Winkel gemeint zwischen den Oberschenkeln und dem Oberkörper, wenn eine Mutter sagt zu ihrem Kind, komm auf meinen Schoß. Aber der Schoß des Vaters ist das Innere seines Leibes. Jesus war in Gott. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige seiner Art. Der an der Seite des Vaters selbst Gottes hat uns Aufklärung über Gott gegeben. So übersetzt es Karl-Heinz von Heiden in der neuen evangelistischen Übersetzung. An der Seite des Vaters. Er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen. So heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und weiter heißt es im Text, der hat ihn kundgemacht. Der eingeborene Sohn hat uns den Vater gezeigt. Die Offenbarung Gottes in seinem Sohn, dessen sündlosen Leben, seinen Wundern, seiner Auferstehung. Was für ein Gottesbild hatten die Menschen zur Zeit Jesu? Es war geprägt durch das Alte Testament, mit der Schöpfungsgeschichte, der Gesetzgebung und den Prophetenbüchern. Es gab Gelehrte, welche den Menschen das Wort Gottes auslegten. Aber dann geschah etwas ganz Entscheidendes, was der Hebräerbrief in einem Satz zusammenfasst. Ich lese auch jetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, Hebräer 1, Vers 1, früher hat Gott viele Male und auf unterschiedliche Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt in dieser Endzeit sprach er durch den Sohn zu uns, den er zum Erben über alles eingesetzt hat und durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir hatten etwas gehört von der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn. Das Wort wurde Fleisch. Dann gibt es diesen glaubwürdigen Zeugen, Johannes den Täufer, der zeugt von dem Wort und von der Menschwerdung Gottes. Und drittens die erschienene Gnade. Die Gnade, die der Herr Jesus uns gebracht hat. Er hat den Vater uns kundgemacht. Einer der Jünger hat den Herrn einmal gefragt, das war Philippus: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Da platzt dem Herrn Jesus der Kragen und er sagt: So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Ja, wer Jesus gesehen hat, wer ihn sieht in seinem Wort, in seinem Leben, der kennt auch Gott. Amen.